SR Info. Bilanz am Mittag.
Und wir haben unter anderem diese Themen für Sie vorbereitet. Immer noch zu wenige und viel zu langsam. Der Wohnungsbau in Deutschland kommt einfach nicht in die Gänge. Weniger Fleisch ist mehr Klimaschutz. Neue Studien belegen dies nun erneut. Und wie gefährlich ist der Pieper für von der Leyen? Über die Ernennung mit Geschmäckle in Brüssel. Bis 13 Uhr am Mikrofon Jochen Marmitt. Mittlerweile sind es rund 800.000 Wohnungen, die in Deutschland fehlen. Eine Zahl, die am heutigen Wohnungsbautag in Berlin mit drei roten Ausrufezeichen im Mittelpunkt steht. Die Branche fordert mehr Unterstützung vom Bund. Der Bund sagt, das wird schon. Und wir schauen jetzt erstmal auf die Fakten und sprechen dann über Lösungsmöglichkeiten. Aus Berlin, Oliver Neuroth.
Wer heute baut, geht bankrott. So hat vor kurzem erst der Zentrale Immobilienausschuss, ein Dachverband der Immobilienwirtschaft, die Lage der Branche auf den Punkt gebracht. Private Investoren bauen zurzeit kaum neue Wohnungen, weil es sich für sie nicht lohnt. Zinsen für Baukredite sind immer noch hoch, Grundstücke in Städten teuer. Dazu kommen viele staatliche Auflagen für klimafreundliches Bauen, sagt Robert Feiger, Vorsitzender der Gewerkschaft IG Bau.
Nicht der Bauarbeiter mit seinem Lohn ist der eigentliche Kostentreiber, sondern die Kostentreiber sind Technik im Haus, Lüftung, Heizung, sonstige technische Anlagen. Wenn ich hier permanent das absolut höchste technische machbare Niveau als Standard festlege, dann wird Wohnraum auf Dauer unbezahlbar und in die Situation entwickeln wir uns.
Immerhin, die Bundesregierung kommt der Bauindustrie an diesem Punkt entgegen und hat angekündigt, die Anforderungen nicht weiter zu erhöhen. Doch das reicht dem Gewerkschaftschef nicht. Aus Feigers Sicht kann nur dann entscheidend etwas vorangehen, wenn die Regierung den Bau von Wohnungen stärker fördert. Er hält 100.000 neue Sozialwohnungen für nötig und 60.000 zusätzliche Wohnungen im unteren und mittleren Preissegment. Aber auch hier kommt etwas ins Rollen. Anfang des Jahres hat der Haushaltsausschuss des Bundestages eine zusätzliche 1 Milliarde Euro für ein neues Förderprogramm zugesagt. Investoren sollen vergünstigte Kredite über die staatliche KfW-Bank bekommen, wenn sie klimafreundliche Mietwohnungen bauen, und zwar zu bezahlbaren Preisen.
Das ist absolut die richtige Richtung,
findet Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW. Doch er schränkt ein:
Das, was jetzt passiert, was wir ausdrücklich loben, das hätte vor 1,5 Jahren, da haben wir das Thema massiv angesprochen, hätte vor 1,5 Jahren geschehen können. Da wäre übrigens auch noch mehr Geld da gewesen im Skat. Das heißt, man hätte zwar nicht den Absturz am Bau verhindern können, aber man hätte den Absturz deutlich abmildern können.
Der Bundeskanzler fühlt sich nicht angesprochen. Er sieht keine Versäumnisse in der Baupolitik. Olaf Scholz betont, dass der Bund noch nie so viel Geld wie aktuell in den Bau von bezahlbaren Wohnungen investiert hat. Auf einer Veranstaltung des Bauhandwerks im März kündigt er weniger Bürokratie an, ebenfalls ein Kostentreiber beim Bauen. Der Kanzler hofft so auf einen Schub für den seriellen Wohnungsbau.
Da reden wir nicht über Plattenbausiedlungen alter Machart, auch wenn das manche gerne behaupten. Serielles Bauen heißt einfach, dass die Grundstruktur eines Hauses immer wieder gebaut werden kann, wenn sie einmal genehmigt worden ist. Am besten sogar bundesweit.
Scholz spielt darauf an, dass jedes Bundesland seine eigenen Bauvorschriften hat. Sein Ziel: mehr einheitliche Regeln. An einer anderen Stelle sieht der Kanzler ebenfalls die Länder und Kommunen in der Pflicht. Sie sollen neues Bauland freigeben, damit mehr Platz für neuen Wohnraum entsteht, fordert Scholz. Womit sich ein Grundproblem beim Bauen aufzeigt: Der Bund hat eher wenig Einfluss. Wenn Kanzler, Wirtschaftsminister und Bauministerin heute auf dem Wohnungsbautag sprechen, dürften sie auf die verschiedenen staatlichen Förderprogramme verweisen, aber auch darauf, dass es auf die Länder und Kommunen ankommt, wie viel Wohnraum tatsächlich entsteht.
Und diese Gespräche, die starten heute Mittag in Berlin. Klingt zum Teil nach positiver Bewegung erstmal. Ist das wirklich so oder kommen wir aus diesem Wohnungsbauloch einfach nicht mehr raus? Denn auch die Stimmung ist anhaltend mies. Festgestellt hat das IFO-Institut mit dem Geschäftsklimaindex, und dort bin ich jetzt mit Klaus Wohlrabe verbunden. Herr Wohlrabe, ja, die Stimmung, das haben Sie festgestellt, ist mal wieder auf einem neuen Tiefststand angekommen.
Also die Krise im Wohnungsbau ist schon sehr, sehr groß, auch bei der Stimmung. Also wir hatten im Februar und im März neue Tiefpunkte bei dem Geschäftsklima im Wohnungsbau. Und es gibt dafür mehrere Gründe. Einer der Hauptgründe ist, es kommen keine neuen Aufträge herein. Also die Wohnungsbauunternehmen klagen, mehr als jedes zweite Unternehmen tut dies, dass ihr Aufträge fehlen. Und auf der anderen Seite, das ist wie eine Art Zangenbewegung, werden auch bestehende Projekte storniert. Das ist also auch ein großes Problem, was wir auch bisher noch nie so gesehen haben. Und der Hauptgrund, der da im Hintergrund steht, ist, dass Wohnungsbauen einfach zu teuer geworden ist. Viele private Haushalte können sich schlicht nicht mehr leisten, ein Einfamilienhaus oder Zweifamilienhaus zu bauen.
Und wir haben gehört, wenn man dann in den weiteren Bereich des Wohnungsbaus schaut, dass die Gebäudetechnik beispielsweise als Grund angegeben wird, die wäre so teuer, die Auflagen wären so hoch. Ist das das größte Hemmnis und dass da mehr Förderung durch den Bund fließen muss?
Das ist auch ein weiterer Aspekt, also dass sozusagen die formellen Vorgaben, was das Bauen betrifft, dass sicherlich auch die Preise etwas getrieben hat, aber das würde ich, wie gesagt, etwas geringer ansetzen als die Finanzierungskosten. Wir hatten in der Niedrigzinsphase so niedrige Zinsen, dass sich ganz viele private Haushalte das Bauen leisten könnten und durch die stark gestiegenen Zinsen ist das erstmal vorbei und deswegen ist das Geschäft größtenteils weggebrochen. Also der Hauptgrund sind die Finanzierungen und die Sanierungs- oder Gebäudevorschriften spielen sicherlich eine Rolle, aber nicht die größte Rolle.
Nun, aber die Standards zu senken, um dann vielleicht ein bisschen schneller bauen zu können, ist aber auch keine Alternative, oder?
Es wäre zumindest ein Puzzlestein, so würde ich es mal formulieren. Also es könnte sicherlich helfen, dass das Gebäude schneller gebaut wird oder dass eine andere mehr gebaut wird. Aber es löst halt nicht das Grundsatzproblem, dass sich viele Haushalte das im Moment nicht leisten können, ein Haus zu bauen.
Bundesbauministerin Geiwitz hat ein Statement abgegeben heute zum Tag des Wohnungsbaus. Sie sagte, es läuft nie konstant ab, sondern es gibt immer wieder Aufwärts- und Abwärtsbewegungen, so die SPD-Politikerin. Wie schätzen Sie diese Äußerung ein? Das klingt so ein bisschen nach, naja, irgendwie kriegen wir das schon hin.
Grundsätzlich ist es nicht falsch, dass es immer Auf- und Abwärtsbewegungen gibt. Das ist in einer Konjunktur so. Das geht auch für die Bauwirtschaft. Das hat mir eine Phase von eine sehr, sehr lange Hochphase, weil die Zinsen so niedrig waren. Aber man muss natürlich jetzt auch anerkennen, dass wir jetzt in einer tiefen Phase sind, in einem Tief. Die Stimmung ist wirklich sehr, sehr schlecht. Und es muss, so ehrlich muss man sein, noch eine ganze Weile dauern, ehe wir uns aus diesem Tief wieder nach oben gearbeitet haben.
Nun gibt es ja diverse Bundes- und Landesförderprogramme. Da stellt man sich dann schon die Frage, warum greifen die nicht?
Die gibt es schon, die machen aber sozusagen, da müsste deutlich mehr gemacht werden, also auch über die KfW eventuell, weil wie gesagt, bis die letzten Jahre, bis zu der Krise, war es ja auch größtenteils ein Selbstläufer. Alle hatten sich darauf eingerichtet, die Finanzierung, die Banken, die Bauunternehmen und jetzt ist sozusagen durch die Finanzierung so teuer gewesen, ist halt eine große und die wichtigste Säule weggebrochen. Ja, diese Förderprogramme sind hilfreich, aber die müssten aufgestockt werden und das müsste dann auch erstmal wirken und das dauert auch eine ganze Weile.
Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW, hat heute nochmal gesagt, sein Vorschlag 1% Zins und auf der anderen Seite günstigere serielle und modulare Bauweise, die wären notwendig. Was sagen Sie zu diesen beiden Vorschlägen?
Niedrigere Zinsen sind sicherlich ein Aspekt, also niedrige Zinsen von der Politik, das geht höchstens über die KfW-Förderbank, da die etwas tun können. Das wäre sozusagen politische Wille, weil die Zinsen der Europäischen Zentralbank kann die Politik richtigerweise nicht beeinflussen. Und mit Blick auf das serielle Bauen, das ist sicherlich auch ein guter Baustein. Aber auch da muss man sich klar machen, das ist ja nicht etwas, was jetzt von heute auf morgen umgesetzt wird. Also wenn man dieses Thema angeht und auch konsequent angeht, wird es trotzdem einige Jahre dauern, ehe man das so umgesetzt hat, dass man das wirklich auch im großen Maßstab dann auch in der Praxis umsetzen kann.
Dann, Herr Wohlrabe, nochmal am Ende, vielleicht öffnen Sie für uns nochmal die Glaskugel. Also wie kommen wir, was wäre Ihr wichtigster Tipp, aus diesem Wohnungsbautal wieder raus und wann?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die Politik könnte, glaube ich, noch ein paar Signale mehr senden, in dem Sinn, dass sie die KfW zum Beispiel dabei unterstützen könnte beim Hausbauen und auch bei größeren Projekten. Mit Blick auf die Zinsen gibt es zumindest Hoffnung, dass die Zentralbank vielleicht Mitte des Jahres beginnt, die Zinsen wieder abzusenken. Aber wie gesagt, den größeren Aufschwung wird es dieses Jahr nicht mehr geben. Wenn, dann wird es erst nächstes Jahr passieren. Also da müssen wir leider noch geduldig sein.
Sagt Klaus Wohlrabe vom IFO-Institut in der SR. Info, Bilanz am Mittag. Wir bleiben noch im Bereich des Wohnen und zwar beim Mietwohnen. Die von der Bundesregierung angepeilte Verlängerung der Mietpreisbremse, die sorgt weiter für Kritik bei Hauseigentümern, auch wenn sie im Saarland im speziellen Fall gar nicht greift. Der Verband Haus und Grund sieht darin insgesamt eine Bremse für den Wohnungsbau und will nun erneut klagen. Hans-Joachim Viehweger.
Die Ampel laufe mit der Verlängerung der Mietpreisbremse Sehnenauges in den Verfassungsbruch, meint Kai Warnecke vom Eigentümerverband Haus und Grund. Gegenüber der Bild-Zeitung kündigte er eine Klage in Karlsruhe an. Eine Ankündigung, die Bauministerin Clara Geiwitz gelassen aufnimmt.
Haus und Grund hat ja schon häufiger geklagt. Und es ist ja so, dass, glaube ich, es jedem klar ist, dass wir in den großen deutschen Städten einen sehr angespannten Mietmarkt haben. Und ich gehe auch zweitens davon aus, dass das Justizministerium, das ja nur über 2 Jahre gebraucht hat, diese Mietpreisbremse zu verlängern, das auch hinreichend gründlich geprüft hat.
So die SPD-Politikerin im rbb24-Inforadio. Bereits gegen die Einführung der Mietpreisbremse 2015 hatte es Klagen in Karlsruhe gegeben. Die Anträge wurden damals aber vom Verfassungsgericht als nicht hinreichend begründet abgelehnt. Nach Einschätzung von Geiwitz hat die aktuelle Baukrise nichts mit der Mietpreisbremse zu tun. Sie verwies stattdessen auf die in den vergangenen Jahren gestiegenen Baukosten und die höheren Zinsen. Hier sei aber nun eine Trendumkehr zu erkennen, was den Wohnungsbau stärken könnte. In den vergangenen Jahren wurden jeweils deutlich weniger als die von der Ampel angepeilten 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr gebaut.
Vom Wohnen zur Ernährungsstrategie. Beides heute Thema im Bundestag. Es gibt Vorschläge der Regierung, unter anderem mehr Tierwohl im Stall zu erreichen. Eine Expertengruppe schlägt beispielsweise vor, die Mehrwertsteuer auf Fleisch zu erhöhen. Aber auch aus wissenschaftlicher Sicht ist klar oder wird immer deutlicher, weniger Fleisch spielt beim Klimaschutz eine immer größere Rolle. Denn Klimaziele und Treibhausgase und Tierhaltung, das hängt alles sehr eng zusammen. Ein Ergebnis der Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und die stellt Claudia Plass vor.
Mehr Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte, weniger Fleisch und weniger Zucker. Die sogenannte Planetary Health Diet, die internationale Forschende entwickelt haben, empfiehlt eine flexitarische Kost für die Gesundheit von Mensch und Planet. In Bezug auf Klimaschutz funktioniert das, so das Ergebnis einer Studie von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
Sie würde auch noch substanziell die Emissionen aus dem Agrar- und Ernährungssystem reduzieren. Und das ist dann der Kern der Studie. Das trägt dann dazu bei, dass das 1,5-Grad-Ziel deutlich leichter einzuhalten wäre.
Sagt Hermann Lotze-Kampen. Er ist Agrarökonom und Abteilungsleiter für Klimaresilienz am Institut. Landen weltweit weniger Wurst und Schnitzel auf dem Teller, dafür mehr Obst, Gemüse, Erbsen, Bohnen und Linsen, dann hat das auch eine weniger intensive Landwirtschaft zur Folge. Der Effekt, der Ausstoß insbesondere von Methan für die Milch- und Fleischproduktion verringert sich. Die Forschenden haben in ihrer Studie verschiedene Szenarien zur Vermeidung von Emissionen mit und ohne den Ernährungsbereich durchgerechnet, erklärt der Agrarökonom. Sie haben zum Beispiel die Effekte im Energie- und Industriesektor untersucht. In einem weiteren Szenario haben sie zusätzlich noch die Ernährungsumstellung mit eingerechnet und die Ergebnisse verglichen.
Die Klimaziele können ja sowieso nur eingehalten werden, wenn alle Sektoren, die gesamte Wirtschaft eingebunden wird. Es ist eben nicht damit getan, nur auf den Energiesektor, also Stromerzeugung, Wärmeerzeugung und Industrie zu schauen, sondern alle Sektoren müssen eingebunden werden, weil das einfach so eine große Herausforderung ist.
Wenn nun durch eine Ernährungsumstellung mehr Treibhausgase eingespart werden, entlastet das wiederum andere Bereiche, zeigt die Studie.
Die Transformation der gesamten Wirtschaft zur Klimaneutralität wird erleichtert, dadurch, dass man im Ernährungssystem schon erheblich Druck rausnimmt.
Eine gesündere Ernährung könnte laut den Berechnungen auch den CO2-Preis senken. Er ist ein wichtiges Instrument, um die Erderwärmung zu begrenzen und wird durch Steuern oder Emissionshandel umgesetzt. Wenn nun im Ernährungssektor weniger Treibhausgase ausgestoßen werden, dann könnte ein potenzieller CO2-Preis künftig laut den Berechnungen der Forschenden insgesamt sogar rund 40% niedriger sein, verglichen mit einem 1,5-Grad-Szenario ohne Ernährungswende. Ein weiterer Vorteil einer gesünderen Ernährung, dort wo jetzt Futtermittel für die Tiere angebaut wird, wäre Platz, um mehr pflanzliche Nahrungsmittel anzubauen.
Das Besondere an dieser Studie ist, dass hier nicht nur ein Landnutzungsmodell, also die Landwirtschaft, analysiert wurde, sondern auch in Kombination mit dem Energiesektor und auch hier die komplexen Interaktionen berücksichtigt wurden, was sehr wichtig ist.
Findet Jörg Rieger, Agrarökonom am Thünen-Institut, einer Bundesforschungseinrichtung. Er war nicht an der Studie beteiligt. Den Blick auf mehrere Szenarien bewertet er positiv und sieht in der Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung einen wichtigen Beitrag zur Debatte um Klimaschutzmaßnahmen. Rieger merkt aber an, dass die Studie nicht beleuchtet, welche Schlussfolgerungen gezogen werden müssten.
Die zentrale Frage ist ja nicht nur, welche Effekte Ernährungsumstellungen haben, sondern auch, wie man es schafft, zu einer solchen Veränderung der Ernährung zu kommen.
Vorschläge gibt es. Eine Möglichkeit wäre laut Rieger, den reduzierten Mehrwertsteuersatz auf tierische Produkte abzuschaffen. Eine höhere Steuer wiederum müsste sozial abgefedert werden. Auch eine Informationskampagne für Verbraucherinnen und Verbraucher über die Klimawirkung tierischer Produkte schlägt er vor.
SR Info Bilanz am Mittag. Mit weiteren wichtigen Meldungen des Tages versorgt sie jetzt Sarah Sassou.
Russland hat in der Nacht offenbar wieder die Energieversorgung der Ukraine mit Raketen und Drohnen angegriffen. Nach Angaben des ukrainischen Energieministeriums sind Anlagen zur Stromerzeugung und Verteilung in den Gebieten Kharkiv, Saporizhia, Lviv und Kiew betroffen. Laut ukrainischer Luftwaffe setzte Russland mehrere Hyperschallraketen und iranische Kampfdrohnen ein. Die Fluggesellschaft Lufthansa und die Gewerkschaft UFO haben sich auf höhere Löhne für die rund 19.000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter geeinigt. Über einen Zeitraum von 3 Jahren soll es neben einer Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro 3 Gehaltssteigerungen von insgesamt 17,4% geben, erklärte ein Gewerkschaftssprecher. Nach den Tarifabschlüssen für die Lufthansa-Bodenbeschäftigten und das Sicherheitspersonal an Flughäfen mit der Gewerkschaft Verdi ist damit auch von dieser Seite kein Streik mehr zu erwarten. Nach einem ersten Scheitern der Verhandlungen hatte das Kabinenpersonal vor einem Monat die Arbeit niedergelegt und damit für massive Flugausfälle gesorgt. Der Bundestag hat heute in erster Lesung über das von der Bundesregierung geplante Startchancengesetz debattiert. Es sieht vor, dass Bund und Länder insgesamt 20 Milliarden Euro zur Verfügung stellen, um über einen Zeitraum von 10 Jahren Schülerinnen und Schüler in etwa 4.000 Schulen in benachteiligten Lagen zu fördern. Das Programm ist zwischen Bund und Ländern bereits fest vereinbart und soll zum kommenden Schuljahr starten. Das Geld ist für Baumaßnahmen, zusätzliches Personal wie Sozialarbeiter und auch zur freien Verwendung der Schulen gedacht. Welche Schulen profitieren werden, ist noch offen. Der Kulturausschuss des Saarländischen Landtags befasst sich wieder mit der Affäre Candice Braids. Erwartet wird ein Bericht von Kulturministerin Streichert-Kliveau über die vorzeitige und einvernehmliche Vertragsauflösung mit der Vorständin der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz Jahn und über das weitere Verfahren. Dabei will der Kulturausschuss des Landtags auch erfahren, welche finanziellen Einbußen entstanden sind, weil die Stiftung die Ausstellung der südafrikanischen Künstlerin abgesagt hat.
War es Gefälligkeit, Strategie oder einfach eine logische Konsequenz? Der bisherige CDU-Europaabgeordnete Markus Pieper, er soll seinen Posten als Mittelstandsbeauftragter der EU-Kommission nächste Woche antreten. Kritiker beklagen allerdings mangelnde Transparenz bei der Vergabe und das Parlament stimmt heute darüber ab, ob die Ernennung gar rückgängig gemacht werden soll. Jakob Mayer.
Der Christdemokrat Markus Pieper aus dem Münsterland sitzt seit 20 Jahren im EU-Parlament. Er hat Industriepolitik gemacht, für Bürokratieabbau geworben und stand dem Parlamentskreis Mittelstand der Unionsabgeordneten vor. Deshalb kam Piepers Karrieresprung zunächst wenig überraschend. Ende Januar ernannte ihn die EU-Kommission zum neuen Beauftragten für kleine und mittlere Unternehmen. Die Behörde lobte seine Erfahrung und Fachkenntnis. Am kommenden Dienstag soll er seinen Posten antreten, der laut Gehaltstabelle mit monatlich anfangs gut 18.400 Euro dotiert ist. Aber das wollen einige Abgeordnete mit einem Antrag verhindern, über den das Parlament am Mittag abstimmt. Sie bezweifeln, dass es bei der Besetzung mit rechten Dingen zuging. Der Grünen-Abgeordnete Daniel Freund verweist auf Berichte, wonach 2 Mitbewerberinnen aus Schweden und Tschechien im Vorauswahlverfahren besser abgeschnitten haben als Pieper.
Das sollte natürlich absolut klar sein, dass Stellen in der Europäischen Kommission und in der EU insgesamt am Ende mit den besten Bewerberinnen besetzt werden und nicht, wie es hier jetzt der Fall zu sein scheint, dass politische Gefälligkeiten verteilt werden an Parteikollegen.
Die Gefälligkeit könnte nach Ansicht der Kritiker darin bestehen, dass Kommissionschefin Ursula von der Leyen, die auch als EVP-Spitzenkandidatin für die Europawahl in 2 Monaten antritt, mit Piepers Ernennung Unzufriedene in den eigenen Reihen besänftigen will. Tatsächlich bemängeln EVP-Abgeordnete, die Kommissionschefin zeige sich zu wenig und mache grüne Klimapolitik. Auch Pieper hatte die Wirtschaftspolitik der Kommission kritisiert. Künftig soll er daran mitarbeiten. Der Sprecher der Unionsabgeordneten, Daniel Caspari, begrüßt das nachdrücklich.
Markus Pieper hat sich hier seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich um die Belange von kleinen und mittelständischen Unternehmen im Europäischen Parlament eingesetzt. Und deswegen war es auch nur folgerichtig, dass die Europäische Kommission Markus Pieper einstimmig für diese Stelle berufen hat.
2 Monate nach der Berufung, nämlich Ende März, verlangten dann auch 4 EU-Kommissare in einem Brief Aufklärung. Es handelt sich um den sozialdemokratischen Spitzenkandidaten für die Europawahl Nicolas Schmidt, also von der Leyens Gegner im Wahlkampf, sowie dessen Parteifreunde, den Außenbeauftragten Josep Borrell und Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni. Ebenfalls unterschrieben hat der liberale Thierry Breton, der sich vor kurzem in einem Beitrag auf X über mangelnde Unterstützung der EVP für ihre Kandidatin mokierte. Anfang der Woche hat der für Personalfragen zuständige Kommissar Johannes Hahn das Verfahren in einem Schreiben an seine vier Kollegen verteidigt. Kommissionssprecher Eric Marmer vergleicht das mit einem Fußballturnier.
Dans lequel il y a une phase de poule.
Da gibt es eine Gruppenphase und am Schluss belegt eine Mannschaft den ersten Platz, eine den zweiten Platz. Bei vielen Turnieren kommen auch die ersten beiden Mannschaften weiter. Und nach dieser Vorauswahlphase geht es wieder bei Null los. So läuft es auch beim Auswahlverfahren innerhalb der Kommission.
Au sein de la Commission.
Markus Pieper selbst erklärt auf Anfrage schriftlich, ich habe ein sehr anspruchsvolles Verfahren erfolgreich abgeschlossen. Fragen dazu hat die Kommission bereits beantwortet. Zitat Ende. Das sehen Abgeordnete von Sozialdemokraten, Liberalen, Grünen und Linken anders. Sie warten nach eigenen Angaben noch auf Antworten der Behörde. Am Mittag stimmt das Plenum im Rahmen der Entlastung der Kommission für den Haushalt 2022 über ihren Antrag ab, Piepers Ernennung rückgängig zu machen. Auch wenn der Vorstoß eine Mehrheit bekommt, kommen sollte, dürfte er am Fortkommen des CDU-Politikers aus dem Münsterland nichts mehr ändern. Über die Ernennung leitender Beschäftigter entscheidet die Kommission selbst.
Apropos Münsterland, ans Oberverwaltungsgericht dort in Münster. Seit heute Vormittag wird dort weiter verhandelt. Es geht um drei Beschwerden der AfD gegen ihre Bewertung durch den Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem. Es ist die letzte Instanz, in der noch inhaltlich verhandelt wird. Den aktuellen Stand hat Christoph Ulrich.
Es könnte ein langes Verfahren werden. Weitere 13 Tage sind angesetzt. Anders als zu Beginn im März gab es dieses Mal keine formalen Verzögerungsversuche durch die AfD-Anwälte. Es ging direkt ins Inhaltliche und um den Volksbegriff der AfD. Extra dazu hatte die Partei ihren Spitzenkandidaten für die Europawahl Maximilian Krah entsandt. Er steht besonders in der Kritik, einen völkischen Staatsbegriff in der Partei zu prägen. Krah wies den Vorwurf zurück, er stelle die ethnische Herkunft über die der Staatsbürgerschaft. Die Anwälte des Verfassungsschutzes entgegneten dem jedoch damit, dass nicht nur Krahs Äußerungen den Schluss nahelegten, dass die AfD den Begriff der Staatsbürgerschaft an der ethnischen Herkunft koppeln wolle, was am Ende auf einen rassistischen und völkischen Volksbegriff hinauslaufe. Die Argumentationen sind ein erster Hinweis auf die Dauer und Intensität des Verfahrens. 13 Tage bis in den Juli hinein sind angesetzt, 13 Tage, an denen die Argumente weiter ausgetauscht werden, ob die AfD ein rechtsextremer Verdachtsfall ist.
13 Tage geht es also noch auf jeden Fall weiter vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster, wo auch darüber beraten wird und verhandelt wird, ob die Jugendorganisation der AfD rechtsextrem ist oder eben nicht. Und das bringt uns zu Recherchen des Saarländischen Rundfunks. Im Studio ist jetzt meine Kollegin Denise Friemann aus der SR-Landespolitik-Redaktion. Denise, ihr habt euch gemeinsam mit dem Rechercheteam mal angeschaut, wie die junge Alternative im Saarland aussieht. Und da habt ihr unter anderem rausgefunden, dass der Landesvorsitzende der JA, Nicolas Ben-Youssef, extrem weit rechts außen steht.
Ja, dafür gibt es tatsächlich mehrere Anhaltspunkte. Öffentlich bekannt ist über ihn wenig. Nach SR-Informationen studiert Ben-Youssef aber BWL und ist auch Mitglied in einer rechten Burschenschaft, die heißt Gebelinia zu Prag. Wir haben aber auch Fotos von ihm auf Instagram, aber auch von Demos gegen die Corona-Maßnahmen damals, das ist schon ein bisschen her, gefunden, auf denen er das White-Power-Zeichen zeigt. Das sieht eigentlich ein bisschen so aus wie das Okay-Zeichen, das man vielleicht von Tauchern kennt. Neonazis sehen darin aber die Buchstaben W und P für White Power eben und wollen damit die Überlegenheit von weißen Menschen gegenüber anderen Menschen darstellen. Und auf dem Foto, das die junge Alternative übrigens selbst auf ihrem öffentlichen Instagram-Account, also auch auf dem offiziellen Account der JA gepostet hat, ist Ben-Youssef auch mit weiteren JA-Mitgliedern zu sehen und alle bis auf einer machen eben dieses White Power-Zeichen. Dieses Foto ist bei einer Feier zur Sommersonnenwende entstanden. Das ist wiederum ein Fest, das auch während der NS-Zeit vor allem von Nazis gefeiert wurde. Und die junge Alternative, die hat sich gedacht, wir feiern das jetzt eben auch.
Das ist aber nicht der einzige Hinweis auf rechtsextreme Gesinnung. Ihr habt auch Artikel von Ben-Youssef gefunden, in denen das mehr als deutlich wird.
Genau, letzten Herbst hat er auf rechtsextremen Online-Portalen mehrere Artikel veröffentlicht. Da spricht er zum Beispiel von Ersetzungsmigration und warnt vor den globalistischen Träumen linker Eliten. Für den Extremismusforscher Carsten Kohlschmieder sind das ganz klar rechtsextreme Aussagen.
Ersetzungsmigration bedeutet in der Sprache der Rechtsextremen, es kommen fremde Menschen ins Land. Die können nie Deutsche werden, weil sie kein deutsches Blut haben. Es ist diese völkische Vorstellung von, wir Deutschen haben so ein besonderes Blut, wir sind natürlich die Besten. Und deswegen ist, wenn es Migration gibt, muss es immer eine Form von Ersetzung sein. Also die eigentlichen Deutschen werden ersetzt durch die Fremden.
In einem anderen Text sagt Ben Youssef auch, dass eine Massenausweisung viele Vorteile hätte, zum Beispiel weniger Staus im Berufsverkehr. Und da muss man jetzt halt einfach mal klarstellen, es gibt aktuell in Deutschland rund 50.000 Ausreisepflichtige, die hier keine Duldung haben. Die abzuschieben, das würde an den Staus überhaupt gar nichts ändern. Und das lässt dann auch vermuten, dass Ben Youssef auf die Abschiebung von weit mehr Menschen anspielt. Er schreibt auch in seinem Text von millionenfacher Remigration. Und diese Idee, die kennen wir ja schon von dem Geheimtreffen, das Korrektiv Anfang des Jahres aufgedeckt hat. Da war ja auch von der Abschiebung von Millionen Menschen die Rede. Dass die junge Alternative diese Idee anscheinend gut findet, das ist auch gar nicht so weit hergeholt, denn letzten Sommer hat sie mit einem Buch von Martin Sellner als Willkommensgeschenk in der JA geworben. Und er ist einer der bekanntesten Vordenker der rechtsextremen identitären Bewegung und war ja damals auch bei dem Geheimtreffen dabei.
Das heißt also, es gibt Indizien dafür, dass Ben Youssef und die junge Alternative im Saarland Kontakte in rechtsextreme Kreise hat. Was bedeutet das denn nun auf der Seite der Justiz bzw. auch des Staates?
Also offiziell wird die JA ja aktuell in ganz Deutschland vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Die JA geht zwar gerade gerichtlich gegen diese Einstufung vor dem Oberverwaltungsgericht Münster vor, davon hatten wir es gerade schon, also sie wehrt sich dagegen. Trotzdem bedeutet das wahrscheinlich, dass der Verfassungsschutz auch hier im Saarland die Mitglieder der JA beobachtet. Auf unsere Anfrage hin hat der Landesverfassungsschutz aber nur gesagt, dass er sich aus juristischen Gründen, also auch wegen des Verfahrens, gerade nicht äußern könne. Der saarländische Innenminister Joost sagt aber:
Wir sehen mit Sorge, dass es Bestrebungen gibt, unabhängig von einer parteipolitischen Zugehörigkeit, die den Staat delegitimieren oder aber sogar mit völkisch-nationalistischen Überzeugungen glauben, Menschen gegeneinander auszuspielen oder sich zu überhöhen und die auch eine Gefährdung für die freiheitlich-demokratische Grundordnung darstellen. Von daher ist es richtig, dass das einerseits beobachtet und entsprechende Informationen gesammelt werden, aber auch, dass sich die Gerichte damit beschäftigen.
Also, verfassungsfeindliche Strömungen im Saarland werden aktuell schon beobachtet, aber wenn das Oberverwaltungsgericht Münster jetzt die Einstufung der JA als gesichert rechtsextrem bestätigt, dann hat der Verfassungsschutz jetzt speziell bei der jungen Alternativen weitreichendere Möglichkeiten zur Überwachung. Da müssen wir also jetzt schauen, was da bei dem Urteil wahrscheinlich im Juli rauskommt.
Denise Friemann mit einem genauen Blick auf die JA, die Jugendorganisation der AfD. Bleibt noch der genaue Blick aufs Wetter. An diesem Donnerstag heute wird sich ja am Himmel einiges zusammenziehen, dichte Wolken, aber es bleibt trocken. Temperaturen 14 bis 18 Grad und in der Nacht geht's natürlich runter, dann 4 bis 9 Grad. Morgen ähnlich und noch ein klein bisschen wärmer bis 22 Grad. Soweit die SR-Infobilanz am Mittag. Am Mikrofon war Jochen Marmet.
SR Info. Auslandspresseschau.
Das Europaparlament hat gestern dafür gestimmt, die gemeinsamen Asylregeln zu verschärfen. Unter anderem sind damit künftig Asylverfahren an den Außengrenzen möglich und anerkannte Asylbewerber sollen auf alle EU-Staaten nach einem Schlüssel verteilt werden. Die spanische Zeitung ABC schreibt, alle seien mit dem Beschluss unzufrieden. Das, was vereinbart wurde, gefällt niemandem. Die extreme Rechte hält die Reform für zu schwach, während die Linken und die Grünen sagen, sie gehe zu weit. Die Mitte ist unterdessen unzufrieden mit dem Gleichgewicht, das zwischen den Verpflichtungen der Aufnahmeländer wie Italien und Spanien und der Wirtschaftshilfe wohlhabender Länder wie Deutschland beschlossen wurde. Die Abstimmung über das geplante Paket war nur dank der wichtigsten proeuropäischen Parteien erfolgreich. Bezeichnend für die Unzufriedenheit ist aber die Tatsache, dass es diesen Parteien nicht gelang, Abstimmungsdisziplin zu wahren. Der Standard aus Österreich dagegen hält die Asylreform im Grundsatz für richtig. Mit dem neuen Pakt könnte eine weniger lasche gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik als bisher gelingen. Aber das wird, wenn überhaupt, nur unter einer Bedingung funktionieren, wenn die nationalen Regierungen der Mitgliedstaaten und die Parteien, die dort regieren, auch bereit sind, ihre gemeinsamen Ziele solidarisch durch- und umzusetzen. Zweifel sind angebracht. Der Migrationsdruck wird durch zwei Kriege in der Nachbarschaft bald eher größer als kleiner werden. Bleibt das Prinzip Hoffnung. Ein beschlossener Asyl- und Migrationspakt ist jedenfalls besser als nichts. Die ungarische Tageszeitung Modjo Nemzet hält wiederum überhaupt nichts von den neuen Asylregeln. Niemand schert sich darum, was dieser Migrations- und Asylpakt beinhaltet und was er bewirken kann. Seit 9 Jahren weiß die EU mit der Migranteninvasion nichts anzufangen. In 9 Jahren ist klar geworden, dass das Einladen von Migranten, das bloße Managen der illegalen Migration, das ständige Feuerlöschen völlige Irrwege sind. Dabei wäre jedes europäische Land in der Lage, sich zu schützen, wenn es das wollte. In Europa fehlt es derzeit am Willen und an der Entschlossenheit, eine ernsthafte Gemeinschaft zu schaffen und nach entsprechenden Regeln funktionieren zu lassen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Tarek Yusbashi.